Passend zur Kinderbetreuung eine Kindergeschichte für die Großen. Ein kleiner Junge war auf dem Gottesdienst nicht so gehorsam und er bekam es nicht hin zu sitzen, wie seine Eltern ihm sagten, dass er sitzen solle. Nun, irgendwann hielt der Vater es nötig, mit dem Jungen zusammen rauszugehen, und der kleine Mann wusste sehr genau, was ihm jetzt blüht. Das wird wohl eine körperliche Züchtigung werden. Und voller Angst ruft er in die Menge: Brüder, betet für mich! Wofür würdet ihr denn für diesen Jungen beten? Dass ihm die Züchtigung erspart bleibt? Oder dass er endlich mal lernt, gehorsam zu sitzen? Oder würdet ihr für den Vater beten, dass er die Weisheit bekommt, in rechter Weise den Sohn jetzt zu erziehen und sich zu fragen, ob die angewandte Methode oder die beabsichtigte Methode die richtige sei? Wofür würdet ihr beten? Nun, diese amüsante Anekdote fasst so gut zusammen, wie unser Herz ist. Gut möglich, dass diese Geschichte sich so nie wirklich zugetragen hat. Ich weiß es nicht, ich habe sie erzählt bekommen. Aber wenn unser himmlischer Vater uns züchtigen möchte und uns in Situationen hineinbringt, um uns zu erziehen, was rufen wir denn dann aus? Geschwister, betet für mich. Ich habe ein Problem. Die Umstände sind so schwierig. Aber der Vater hat uns doch gerade in diese Umstände gebracht, damit wir gehorsam lernen, wie jener Vater es bei seinem kleinen Jungen machen wollte. Und es bewahrheitet sich dabei immer wieder, dass die häufigste Fürbitte auch die häufigste bleibt. Ich, mich, meiner, mir, o Herr, segne diese vier. Das ist es, wie sich unsere Fürbitten sehr oft zusammenfassen lassen. Noch nie ist jemand glücklich geworden, weil er immer wieder auf sich geschaut hat und auf bessere Umstände gehofft hat. Aber noch nie ist jemand unerfüllt geblieben, weil er immer auf Gott geschaut hat, ungeachtet all der Umstände, in denen er war. Wie viel machst du dir Gedanken, wenn du für andere betest? Ich möchte heute anhand der Epheserstelle, die heute dran ist, und das ist nun die zweitletzte Predigt aus dem Epheserbrief, also zumindest in der fortlaufenden Auslegung, ich möchte anhand unseres Abschnittes aus dem Epheserbrief vier wichtige Rahmenbedingungen für unser Fürbitten bringen. Wir werden uns erstens über die richtige Priorität der Fürbitte unterhalten. Wir werden uns dann über den richtigen Zweck der Fürbitte unterhalten. Wir werden über die richtige Zielgruppe der Fürbitte nachdenken. Und das Vierte, was wir aus diesem Abschnitt lernen können, ist über den richtigen Inhalt der Fürbitte. Nun, ein Stück weit ist das ja nicht ein Text, der sich umfassend um jede Angelegenheit der Fürbitte beschäftigt. Insofern ist das nicht abschließend, diese vier Rahmenbedingungen. Es mag andere geben, aber ich glaube schon, dass dieser Abschnitt sehr vieles von dem, wonach wir uns richten sollten beim Fürbitten, durchaus beinhaltet. Aber ich werde auch zu gegebenen Stellen immer wieder auch sehr weit in verschiedene andere Bibelstellen hineinschauen. Lass uns gemeinsam in diesen Abschnitt lesen, und ich werde um des Zusammenhangs willen ab Vers 17 lesen. Epheser Kapitel 6 ab Vers 17. Der Predigttext ist von 18b bis zu 20. 18a hatte ich bei dem letzten Mal schon ausgelegt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist, und dazu wachend zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Lasst uns gemeinsam stille werden und beten. Unser Vater, der du in den Himmeln bist, ich bin dir dankbar für den Epheserbrief, den du den Paulus hast schreiben lassen und durch deinen Geist inspiriert hast, um wirklich jedes Wort und jedes grammatische Detail ganz korrekt schreiben zu lassen. Ich glaube fest daran. Und ich möchte dich aber auch bitten, dass du uns hilfst, hier an dieser Stelle sehr genau zu sein und auch zu erkennen, was du uns lehrst durch diesen Abschnitt oder auch durch Parallelstellen zu diesem Thema. Und dass du uns zu Fürbittern machst nach deinem Herzen. Und ich bitte dich, dass du in jedem Einzelnen die Bereitschaft wirkst, es sich zu Herzen zu nehmen. Sowohl darin, ein Fürbitter zu werden, als auch darin, sich darin Mühe zu machen, in rechter Weise Fürbitte zu tun. Ich bitte dich darum in Jesu Namen. Amen. Nun, lasst uns einmal uns über die richtige Priorität in der Fürbitte Gedanken machen. Was ist die Priorität der Fürbitte? Wenn wir jetzt im Kontext der Waffenrüstung sind, Paulus hat gerade darüber geschrieben, dass ihr Epheser immer wieder in Anfechtungen seid. Ihr habt Verfolgung, ihr habt fremde Lehre, gegen die ihr kämpfen müsst. Ihr habt verschiedene Schwächen, ihr zweifelt an der einen oder anderen Sache. Ihr braucht in all euren Kämpfen eine Waffenrüstung, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Sie sind nicht unsere Feinde, auch wenn sich das manchmal so darstellt. Unser Feind ist der Teufel mit all seinen Dämonen. Und wenn wir gegen den kämpfen wollen, brauchen wir die ganze Waffenrüstung Gottes. Und in diesem Zusammenhang erwähnt er auch, wie wir diese Waffenrüstung Gottes anziehen können, und zwar indem wir beten, zu jeder Zeit, in jeder Art von Gebet. Also betet jederzeit. Vers 18, wie können wir anziehen die Waffenrüstung? Indem wir beten, indem wir fürbitten. Wir hatten also über die Priorität des Gebetes gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir alle Zeit beten und nicht nachlassen sollen. Und im Zusammenhang der Waffenrüstung bedeutet das in Bezug auf die Fürbitte jetzt, du musst die Waffenrüstung jederzeit betend mit allem Gebet und Flehen nehmen und du brauchst zu diesem Zweck die Fürbitte für den Nächsten. Wir könnten in einem gewissen Sinne vielleicht sagen, so wie ich das letztes Mal gesagt habe, das Gebet, das sind unsere Hände, mit denen wir die Waffenrüstung anziehen. Und so ist auch die Fürbitte, das sind unsere Hände, mit denen wir unserem Nächsten helfen, dass er die Waffenrüstung anzieht. Mit denen wir dem Nächsten helfen, in seinen Herausforderungen im Leben, in seinen Anfechtungen zu kämpfen. Er braucht es. Bete und wachend. Das sind die zwei Verben, die zwei Tu-Wörter, die Paulus hier benutzt, um zu beschreiben, wie wir die Waffenrüstung anziehen. Betend und wachend. Nun, das erinnert uns natürlich an Jesu Worte, wachet und betet, die er uns schon mal gesagt hat. Aber an dieser Stelle sagt Paulus uns noch zu jedem dieser beiden Worte zwei Mittel, die wir anwenden können, um das auch zu erreichen. Wie betest du? Und er schreibt mittels jedem Gebet und Flehen. Also jeder Art von Gebet und Flehen nimm, um zum Beten. Und das Wachen beschreibt er ebenfalls mit zwei Mitteln. Und er sagt, in aller Ausdauer und Fürbitte. Ein Wächter muss in jeder Zeit mit Ausdauer und mit Ausdauer dabei sein. Wir sollen mit Ausdauer Fürbitte leisten. Ein Wächter ist ein sehr schlechter Wächter, wenn er nicht durchhält, sondern wenn er mittendrin in seiner Wache plötzlich aufhört oder einschläft. Wie kann sich eine Armee auf ihre Wache verlassen, die einschläft oder die irgendwann einfach aufhört? Oder die sagt, 8 Stunden wachen ist echt eine schwierige Sache. Ich mache einfach jede 2. Stunde und dann habe ich immer 1 Stunde Pause zwischendurch. Das geht nicht. Wir können uns auf einen solchen Wächter nicht verlassen. Er muss aushalten. Er muss durchhalten. Nicht umsonst gibt es in vielen Militärs eine so harte Strafe, wenn ein Wächter nicht durchhält, dass er dafür sein Leben geben muss. Läuft er vorher weg oder schläft er einfach mittendrin ein, dann wird es ihm das Leben kosten. Wir kennen das aus der Situation mit der Auferstehung Jesu. Die Wächter wollten nicht die Lüge verbreiten, sie wären eingeschlafen. Das würde ihnen ja den Kopf kosten. Ein Wächter muss für seine Kameraden durchhalten. Er muss ausharren. Das ist das Mittel, das er braucht. Die Eigenschaft, die er haben muss, um für seinen Kameraden zu seinem Wohl zu wachen. Die Priorität des Wächters zu wachen ist höher als nur hoch. Sie heißt wachsames Ausharren. Es ist die höchste Priorität, die wir im Leben haben können, wenn wir eine Sache durchgehend immer ohne Unterlass tun müssen. Es gibt keine höhere Priorität. Denn es gibt nichts, was jemals dich davon frei macht, wachsam zu sein. Und hier sagt Paulus, ihr sollt wachsam sein mit Ausdauer, mit Durchhaltevermögen und mit Fürbitte. Wir sind alle geistliche Wächter. Geistliche Wächter für unsere Glaubensgeschwister. Und das bedeutet, dass du für deinen Nächsten ausharren sollst im Gebet, wachend mit Ausharren und Fürbitte. Du ziehst die Waffenrüstung an, indem du betest. Aber wenn Paulus hier sagt, auch indem du Fürbitte für alle Heiligen tust, ist es zum einen für dich wichtig, dass du Fürbitte tust, aber zum anderen ist es auch für deinen Nächsten wichtig, dass du für ihn Fürbitte tust. In diesem Kampf gegen die bösen Mächte, in den Herausforderungen des Lebens, brauchen wir das Fürbittengebet. Wir sind verpflichtet, füreinander zu beten und darin durchzuhalten. Aber der geistliche Wächter ist nicht nur ein Wächter, der passiv guckt. Bewegt sich dort etwas? Kommt dort eine Armee an oder nicht? Der geistliche Wächter ist ein aktiver Wächter. Während er wachsam ist und durchhält und schaut, muss er gleichzeitig für seine Kameraden alles organisieren und herbeirufen, was irgend er von seinem Wachposten für seine Kameraden tun kann. Stellt euch einfach diese Situation vor, dass jemand auf einem Aussichtsturm Wache hält und er schaut nicht nur, sondern nebenbei telefoniert er, um alles Mögliche an Zurüstung und Ausrüstung für seine Kameraden zu bestellen, alles, was sie brauchen, um jede Art von Hilfe für sie kommen zu lassen, die sie brauchen werden in ihrem Kampf, in dem sie gerade stehen. Das ist ein Wächter, der aktiv möglichst viel managt für seine Armee, für seine Kameraden. Und das ist das, was wir als geistliche Wächter tun sollen. Wir wachen, wir sollen wachsam sein, indem wir durchhalten, aber auch indem wir Fürbitte tun. Und über diese Fürbitte möchte ich etwas ausführlicher reden. Denn Fürbitte ist etwas, was wir in unseren Gebeten so oft gebrauchen. Und erlaubt mir zu behaupten, ihr könnt es gerne jetzt prüfen, dass wir es auch so oft nicht biblisch gebrauchen. Ich denke, wir dürfen sagen, falsch gebrauchen. Vielleicht würde ich nicht sagen, dass wir es missbrauchen, aber vielfach tun wir es auch. Aber selbst gut gemeinte Gebete, die nicht uns, sondern den Nächsten dienen sollen, zumindest in unserer Denkweise, sind oft genug nicht biblisch. Und wir möchten uns heute einmal darüber Gedanken machen, denn das ist sehr bedeutsam für uns. Ihr wisst selbst, nicht immer ist das Richtige richtig genug. manchmal muss es auch in der richtigen Art und Weise getan werden. Nun, ein Soldat im Krieg, sie kämpfen miteinander und füreinander. Sie geben einander Rückendeckung, sie schleppen einander aus der Gefahrenzone heraus. Und ein Vorbild dafür, wie man im Gebet für den Nächsten kämpft, ist Epaphras. Während Paulus diesen Brief schreibt, ist er in Rom im Gefängnis. Und Epaphras aus der Gemeinde Kolossä ist zu ihm gekommen und hat ihm einiges an Fragen gestellt. Und möglicherweise ist auch das der Grund, weshalb Paulus den Kolosserbrief geschrieben hat. Nun schickt er Tychikus mit einigen Briefen los nach Kolossä, um denen die Antwort zu geben, die, so können wir zwischen den Zeilen vermuten, Epaphras den Paulus gestellt hat. Bei der Gelegenheit, weil Epheser auf dem Weg nach Kolossä liegt, gibt er dem Tychikus einen Brief an die Epheser mit und er schreibt den Ephesern ebenfalls einen Brief, aber eben nicht einen persönlichen Brief, wo er auf Probleme reagiert und persönliche Fragen beantwortet, die die Gemeinde hat, wie an die Korinther, sondern einen allgemeinen Lehrbrief, wo er vieles allgemein lehrhaft behandelt. Und dieser Epaphras war ein Mann, der ein Gebetskämpfer war. Schaut einmal an den Kolosserbrief, wie Paulus den Epaphras, der von den Kolossern war, er war einer von ihnen, und er sagt zu ihnen zum Schluss, es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Ohne jetzt weiterzulesen, was glaubt ihr, wofür dieser Epaphras gekämpft hat in den Gebeten? Also kämpfen hört sich nicht so an, als er hat euch jedes Tag in seinen Gebeten erwähnt, oder? Das klingt schon nach mehr als nur mal fürbittend erwähnt zu haben. Wofür wird er für sie gebetet haben? Wir lesen weiter. Damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Einer der Fürbitten, einer der Gebetsinhalte des Epaphras war, damit ihr feststeht. Nun, was ist mit Feststehen im Zusammenhang auch in der Waffenrüstung genauso da? Wofür brauchen wir die Waffenrüstung? Damit wir feststehen. Damit wir standbleiben können, standhaft bleiben. Das war einer der Fürbitten des Epaphras. Aber er war auch einer, der die Priorität sehr hoch gesetzt hat. Und zwar alle Zeit in den Gebeten kämpft er für euch. Es gab nicht ein Kampfgebet in der Woche und 6 Erwähnungen in der Woche. Alle Zeit kämpft er für euch. Die Priorität der Fürbitte für diese Gemeinde, für die er Sorge trug, war höher als hoch. Sie war alle Zeit. Und das ist auch das, was Paulus hier lehrt. Zu jeder Zeit betend, in allem Gebet und Flehen im Geist und eben hierzu auch wachend in aller Ausdauer und Fürbitte. Die Priorität der Fürbitte, sie ist alle Zeit. Es gibt keine Ferien davon. Nun, die Priorität der Fürbitte ist also alle Zeit wachsames Ausharren. Das ist die erste der Rahmenbedingungen für ein Fürbitten, die wir heute anschauen wollen. Alle Zeit wachsames Ausharren. Was aber ist der richtige Zweck der Fürbitte? Lasst uns über den richtigen Zweck einmal nachdenken. In der Fürbitte geht es ja in gewisser Weise aus diesem Kontext heraus jetzt darum, dass du deinem Bruder hilfst, seine Waffenrüstung anzuziehen. Das ist ein Bild, das ist mir schon klar. Du gehst nicht zu ihm und hilfst ihm, da irgendetwas anzuziehen, sondern er ist in Kämpfen verstrickt, in geistlichen Kämpfen. Er ist in Herausforderungen. Er hat verschiedene Art von Anfechtungen. Und du bist jetzt jemand, der mit ihm in seinen Fürbitten ihm helfen möchte, in diesen Herausforderungen zu bestehen, standhaft bleiben zu können. Und du bist dir jetzt deiner Priorität bewusst, dass du es alle Zeit tun sollst und du darfst es nicht einfach nachlassen. Also dein Gebet, das Fürbittengebet sind die Hälfte, die Hände, die deinem Kameraden helfen. Der Zweck ist, das ist die nächste Frage, die wir stellen wollen, was ist der richtige Zweck der Fürbitte? Der Zweck ist, dass er fest stehen bleiben kann. das, was ich schon erwähnt habe. Er soll standhaft bleiben. Wir alle wollen eigentlich gerne standhaft bleiben. Aber wenn wir jetzt einmal die Fürbitten, die wir so füreinander machen, für andere, wie oft betest du darum, dass dein Bruder standhaft bleibt? Wie oft ist das das Ziel deiner Fürbitte? Aber das setzt Paulus hier ganz von vorne herein in die Waffenrüstung. Er sagt, ihr sollt standhalten können, deswegen braucht ihr die Waffenrüstung. Und um die Waffenrüstung anzuziehen, das tut ihr, indem ihr betet. Das ist der Weg, den ihr beschreiten könnt. Paulus gibt hier ein Vorbild. Er sagt zum Beispiel Vers 19 und 20, betet auch für mich. Also betet mit Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen und auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue. Das Wort gegeben, so oft er seinen Mund auftut, das klingt doch nach, ich brauche das Schwert des Geistes. Ich muss wissen, wann ich was sage. Das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, das sollst du anwenden in deinen Kämpfen. Und Paulus sagt, ich bin hier im Gefängnis. Ich kann nicht in jeder Freiheit predigen. Ich brauche den Mut. Ich brauche ein richtiges Wort. Manchmal zur Verteidigung, weil Anklage kommt. Vielleicht auch manchmal zum Trost. Und er ist in gewissen Schwierigkeiten. Und er sagt, betet auch für mich, damit mir das richtige Wort gegeben wird, sobald ich meinen Mund auftue. Ein Stückchen weiter betet er, damit ich freimütig rede, wie ich reden soll. Und wir fühlen uns hier an die Stiefel der Bereitschaft des Evangeliums erinnert. Die Bereitschaft für das Evangelium einzustehen, den Mut zu haben, wirklich immer dazuzustehen. Und er sagt, betet für mich, damit ich freimütig rede, so wie ich reden soll. Auch ein Paulus war in seiner Gefangenschaft, in dieser Anfechtung, das Evangelium nicht so freimütig zu reden. Vielleicht ein Stück weit verwaschen, damit es nicht so aneckt. Vielleicht auch mal zu schweigen, damit es nicht noch mehr Schwierigkeiten gibt. Paulus war doch ein Mensch wie wir. Wir haben vielleicht so oft die Vorstellung, naja, Paulus, der war ein Überflieger, der hat so viel Gnade von Gott bekommen. Eigentlich war das schon ein Engel. Nee, Paulus hat genauso Schmerzen gelitten wie du. Er hat genauso Verzweiflung und Zerschlagenheit erlitten wie du. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stellen genau lest, wo Paulus davon, von seiner Verzweiflung schreibt. Gerade der 2. Korintherbrief, da schreibt er eine Menge davon. Paulus ist manchmal so verzweifelt gewesen, dass er sein Leben hingegeben hat und gesagt hat, so, das war's, ich bin dahin, ich kann nichts mehr. Er war der Verzweiflung oft nahe und doch war er nicht verzweifelt. Und er beschreibt uns in den Briefen sowohl von seiner schwierigen Situation als auch, wie er da rausgekommen ist, indem er immer wieder auf Christus geblickt hat und wusste, dass seine Gnade umso kräftiger und stärker ist. Und Paulus hat für sich beten lassen, dass er eben diese, bildlich gesprochen, die Waffenrüstung auch wirklich anziehen kann. Ähnlich tut er das auch im Gebet für die Epheser. Diese Inhalte, um die es in der Waffenrüstung geht, also das, was du brauchst in deinem Leben an geistlichen Wahrheiten, um auch wirklich in den Kämpfen bestehen zu können, die hat er natürlich nicht in diesem Bild, aber von der Wahrheit auch in seinen Gebeten für die Epheser erwähnt. Zum Beispiel Kapitel 1, Vers 17 sagt er, dass der Gott, also er betet für sie, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst. Sie brauchen den Gürtel der Wahrheit. Sie müssen Gott erkennen. Sie sollen seinen Willen erkennen. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Das ist der Helm der Hoffnung, der Helm des Heils. Zu verstehen, was ist meine Berufung, was ist das Erbe, das ich bekommen werde. Für diese Dinge betet er auch für die Epheser. Es sind ähnliche Inhalte, für die er betet. Und das ist für uns ein Vorbild. Wir können das genauso anwenden. Wir können sagen, Herr, bitte hilf meiner Glaubensschwester für zunehmende Gotteserkenntnis und dass sie jedem Wort der Bibel glauben kann, wenn du weißt, dass dort jemand an der Bibel zweifelt oder Schwierigkeiten damit hat, alles für wahr zu nehmen. Oder was die Gerechtigkeit angeht, Brustpanzer, die Gerechtigkeit. Bete für deinen niedergeschlagenen Bruder, dass er die rechtfertigende Gerechtigkeit in Christus erkennt und lernt, in dieser Gnade Gottes zu leben. Bete für deine furchtsamen Kinder, dass sie in der Schule bereit sind, zu Christus zu stehen und zu seinem Wort. Bete für deinen zweifelnden Bruder, dass sein Glaube nicht aufhören möge. Bete für deine mutlose Schwester, dass ihr die Hoffnung auf das ewige Heil, auf das herrliche Heil bewusst wird. Und so können wir füreinander beten. Und so sollten wir füreinander beten. Natürlich musst du dafür wissen, wo dein Bruder und deine Schwester stehen. Wie willst du für sie beten, wenn du gar nicht weißt, womit sie zu kämpfen haben? Auf der anderen Seite, jeder von uns braucht die Hilfe des anderen. Wie sollen die anderen wissen, wofür sie für mich beten, wenn ich nicht sage, wo meine geistlichen Probleme liegen? Sollen sie den Ratespiel spielen? Natürlich können sie Gott gegenüber sagen, Herr, du weißt, in welchem Problem er ist, ich weiß es nicht, gib ihm, was er braucht. Aber das ist doch nicht die Art, wie Gott möchte, dass wir füreinander beten. Lass uns festhalten, der richtige Zweck, also das Ziel der Fürbitte ist das standhafte Ausharren deiner Glaubensgeschwister. Das ist der Zweck, für den du betest, für deine Glaubensgeschwister. Es ist nicht unbedingt das endgültige Ziel, das ich an dieser Stelle aber schon mal erwähnen möchte. Das Ziel all unserer Gebete und natürlich auch der Fürbitten muss immer Gottes Reich und seine Ehre sein. Beim Studium zu diesem Thema Fürbitte war ich erstaunt, wie oft ich all die Fürbitten, die in der Bibel erwähnt werden, ich will nicht sagen vielleicht 100%, aber ich würde mich schon sehr, sehr hoch wagen, an die 98-97% zu gehen, vielleicht auch alle, die lassen sich alle unter das Ziel einordnen, dass Gottes Reich gebaut wird oder dass Gott Ehre bekommt. Das sind so die zwei Dinge, wo das Endziel der Fürbitte fast immer hineinfällt. Mehrmals erwähnt Paulus das direkt. Vielfach können wir eindeutig sagen, das ist da. Und dann gibt es vielleicht eine Stelle, die mir bekannt ist, wo ich sagen würde, okay, da kann man vielleicht auch anders argumentieren. Nun, das waren jetzt die vier wichtigen Rahmenbedingungen. Die zweite, das erste war die Priorität, alle Zeit wachsames Ausharren. Die zweite wichtige Rahmenbedingung, der Zweck der Fürbitte, das ist standhaft bleiben, dass dein Nächster, dein Bruder, deine Schwester standhaft bleibt. Und die dritte wichtige Rahmenbedingung für Fürbitte ist die Beachtung der Zielgruppe. Nun, die Zielgruppe, sagt Paulus hier in Epheser 6, Vers 18, für alle Heiligen. Dieser Teilsatz bedarf eigentlich keiner Auslegung. Er ist so eindeutig, einfach für alle Heiligen, für alle Gläubigen. Für die sollen wir beten. Aber wenn wir darüber nachdenken, was es tatsächlich für unser praktisches Leben bedeutet, heißt das, deine oberste Priorität für die Zielgruppe ist nicht deine Familie. Und es ist nicht deine Nachbarschaft. Und es ist auch nicht deine Freunde und nicht unser Land. Sondern die Gläubigen. Dann sagst du dir natürlich, ja, und was mache ich jetzt mit meinen ungläubigen Kindern und Familienangehörigen? Soll ich für die denn nicht beten? Die Bibel erwähnt auch die Fürbitte für Ungläubige, und zwar in 1. Timotheus Kapitel 2, die ersten Verse. Und da sagt Paulus, betet für alle Menschen und erwähnt explizit die Obrigkeit und alle Menschen, die in verantwortlicher Stellung sind. Und dort ist auch seine Begründung, damit wir ein ruhiges und Gott wohlgefälliges Leben führen können. Und ohne Verfolgung könnten wir ja das Evangelium noch viel effektiver in die Welt ausbreiten. Denn Gott will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auch dort bringt Paulus die Begründung, warum wir für die Regierung beten. Und wofür ein ruhiges, gottesseliges Leben gut wäre unter einer Regierung, die die Christen nicht allzu stark verfolgt, ist, dass Gottes Botschaft laufen kann. Ein an sich richtiges und gutes Gebetsanliegen. Wir wissen aber aus der Geschichte, und ich werde damit das Gebetsanliegen des Paulus keineswegs schmälern oder weniger richtig machen, aber dennoch wissen wir aus der Geschichte, wenn ein Volk Freiheit bekommen hat, und wir sind in einem Land mit viel Freiheit, dann läuft das Evangelium irgendwie so gar nicht mehr. Dann fangen so viele Christen an, so bequem ins Leben hineinzugehen, weil sie jetzt ein ruhiges Leben haben, dass das Leben wieder in die andere Richtung unruhig wird, Richtung Weltlichkeit. Und die Verkündigung des Evangeliums ist zu anstrengend geworden. Plötzlich ist nicht mehr das Gefängnis, das daran hindert, dass ich den Mut aufbringe, von Jesus zu reden. Plötzlich ist es lediglich das Auslachen von meinem Nächsten, das mich daran hindert, ihm von Christus zu erzählen, weil er mich für bescheuert hält, dass ich überhaupt an so etwas glaube. Und das ist vielleicht einer der Gründe, weshalb Gott immer wieder Zeiten über so ziemlich jedes Volk früher oder später schickt, dass die Christen verfolgt werden, sodass sie wieder sich auf den Kern ihrer Sache besinnen. Nun, das Ziel unseres Gebetes muss immer Gottes Reich und seine Ehre sein. In erster Linie und in zweiter Linie und in dritter Linie ruft die Bibel uns immer wieder dazu auf, dass wir für unsere gläubigen Geschwister beten, für alle Heiligen. Und innerhalb dieses Grundsatzes, dass unser Ziel Gottes Reich und seine Ehre sein soll, beten wir für alle Menschen, besonders die, die irgendwo in verantwortungsvollen Stellungen sind. So würde ich die Lehre der Bibel zusammenfassen. Jetzt ist aber die große Frage, wofür sollen wir denn beten? Und was ist jetzt mit unseren ungläubigen Geschwistern? Können wir eigentlich alles beten, was wir wollen? Oder gibt es tatsächlich Dinge, die wir nicht beten sollten? Oder gibt es vielleicht Dinge, für die wir unbedingt beten müssen, weil die Bibel uns auffordert, dafür zu beten? Nun, das wäre eigentlich nochmal für eine nächste Predigt genug Stoff. Aber ich möchte die letzten Minuten dafür benutzen, um euch von all dem, was ich dazu aus der Bibel erforscht habe, einfach einige Wahrheiten, einige Beispiele zu sagen, sie aneinander zu reihen und euch ein Bild, ein grobes Bild von dem zu geben, was wir in der Bibel finden. Und ich möchte dazu einmal die Fürbitten des Paulus, dann werde ich die Fürbitteninhalte des Paulus für andere erwähnen. Wir werden kurz nochmal schauen, was waren das für Fürbitten, die Jesus angesprochen hat. Und auch wir werden einige Befehle bzw. Aufforderungen in der Bibel für Beten anschauen. Also nicht anschauen, ich werde es einfach nur erwähnen, um wirklich darauf einzugehen, dazu haben wir nicht die Zeit. Die Fürbitte des Paulus an die Epheser in diesem Text haben wir angeschaut, damit er reden kann, wie er reden soll. Er möchte in richtiger Art und Weise reden, damit ihm das Wort gegeben wird. Und ich möchte euch bitten, auf eine Sache schon mal zu achten, auf ein Detail, das hier nicht erwähnt wird. Paulus war ein Evangelist, richtig? Er war Missionar. Glaubt irgendjemand von euch, dass es ihm gleichgültig war, ob sich jemand bekehrt oder nicht? Ich bin froh, dass es niemand von euch glaubt. Weiß irgendjemand von euch von einem einzigen Mal, dass er geschrieben hat, betet um Bekehrung für Menschen? Kennt ihr Evangelisten der heutigen Zeit, heute, letzten Jahrhunderte, die dafür gebetet haben und beten ließen, dass sich Menschen bekehren? Ja. Ich glaube, wenn wir unter diesem Gesichtspunkt die Bücher lesen würden, würden wir wahrscheinlich viele Dutzende oder Hunderte Evangelisten finden. Ist jemand von euch hier, der noch nie für die Bekehrung eines Menschen gebetet hat? Also habt ihr alle schon mal für die Bekehrung eines Menschen gebetet? Hat irgendeiner von euch ein biblisches Vorbild gefunden? Was machen wir jetzt damit?
Stefan.
Okay. Erfahrungstheologie. Wollte Paulus, dass sich Menschen bekehren? Er wollte es. Er sagt es an mehreren Stellen, dass er es wollte, besonders für Israel. Und er hat viel für Israel gebetet. Beständig hat er für Israel gebetet, dass sie gerettet werden. Uli. Er fordert die Menschen auf, Buße zu tun. Aber es gibt nirgendwo ein Gebet, das Gott auffordert, die Menschen zur Buße zu führen oder sie zur Bekehrung zu führen. Also, dass wir eine Bitte an Gott lenken. Und da ich ja nicht eine große Predigt jetzt darüber halten kann, möchte ich euch, und ich hoffe, ihr glaubt mir, ansonsten müsst ihr ein bisschen Überstunden machen und ich sage das euch allen noch ausführlich, möchte ich den Blickwinkel auf das lenken, worum es tatsächlich aus biblischer Sicht geht, wenn wir für die Bekehrung der Menschen nicht beten, sondern arbeiten. Paulus war jemand, der wollte, dass sich die Menschen bekehren. Aber er bittet nicht, dass Gott die Menschen dazu bringt, sich zu bekehren, sondern er bittet, dass er die Weisheit bekommt, den Mut bekommt, die rechten Worte bekommt, wenn er redet, das Wort Gottes so zu reden, wie es sein soll. Wodurch überführt Menschen Gott zum Glauben? Durch sein Wort. Wenn du bittest, Gott, mach, dass mein Nachbar sich bekehrt, sagst du, Gott, du bist verantwortlich, bitte tue das. Aber wenn du anerkennst, dass Gott dein Reden gebraucht, um Menschen zu Christus zu führen, vielleicht würdest du dann umso mehr darum flehen, Gott, mach mich zu einem Werkzeug, das in der Lage ist, so dein Wort zu geben, damit passieren kann, was du möchtest, das passieren soll. Damit Menschen sich bekehren, damit Ermutigung stattfindet, damit Zurechtweisung stattfindet, was auch immer, je nachdem, wo gebraucht wird. Wir beten viel zu oft, dass Gott immer tun und geben und machen solle. Und wir achten nicht auf die Verantwortung, die er uns gegeben hat. Er ist derjenige, der erwählt, derjenige, der die Menschen zieht. Und er will, dass alle Menschen gerettet werden. Du kannst dich darauf verlassen, Gott wird seinen Teil tun. Du musst ihn nicht daran erinnern, er möge doch mal aufwachen und tun. Aber du musst dich deiner Verantwortung bewusst sein. Deine Worte müssen die rechten Worte sein. Und jetzt will ich einfach nur fliegen. An die Kolosser bittet Paulus, Kolosser 4,3, bittet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. An die Römer schreibt er, ich mahne euch aber, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa und damit er zu ihnen kommen kann, um auch bei ihnen getröstet zu werden und dort Frucht zu bringen. Römer 15,30. Damit dort eben Frucht entsteht unter den Römern. Dann an die Thessalonicher, betet für uns, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch, und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen. Die Gemeinde in Jerusalem betet, Apostelgeschichte 4,24, verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Ist das nicht auffällig? Wenn du für die Bekehrung der ungläubigen Leute betest, dann bete bitte in erster Linie, dass Gott dir die rechten Worte gibt oder dass er dem Missionar die rechten Worte und die Freimütigkeit gibt, dass er jenem Prediger die rechten Worte geben möchte oder was auch immer in der jeweiligen Kultur, in der Situation, in der Gemeinde, in dem Haushalt gerade nötig ist. Bete für das, wofür dein Bruder und deine Schwester verantwortlich sind oder wofür du selbst die Verantwortung trägst. Dafür sollten wir beten. Ich möchte euch jetzt nicht sagen, und das wäre wieder eine Rückschlusstheologie, wenn wir Schlussfolgern würden und sagen, es wird in der Bibel nie erwähnt, also dürfen wir nicht um die Bekehrung der Leute beten. Das wäre eine Schlussfolgerung, die wir so auch nicht ziehen dürfen. und werf bitte auf niemanden Steine, der in Zukunft noch bei uns hier um die Bekehrung von Menschen beten wird. Und tut bitte nirgendwo anderswo groß, ihr wüsstet besser, wie das Gebet zu formulieren sei, wenn ihr jemanden hört, der für die Bekehrung von Menschen betet. Aber die Bibel ist meiner Meinung nach ziemlich klar in dem Vorbild, in dem, wie sie lehrt, wie wir beten sollen. Nun, dann gibt es verschiedene Gebete, wofür Paulus für die Gemeinden gebetet hat. Und ich möchte Zusammenfassung. Hoffnung der Berufung in Gott, das Reichtum der Herrlichkeit, den wir haben, die überwältigende Größe der Kraftwirkung Gottes, um Gottes Erkenntnis, Erkenntnis von Gottes Willen, fruchtbares Leben, Stärkung mit aller Kraft, um Prüfungsvermögen, worauf es ankommt, um ein heiliges Leben zu führen, um ein fruchtbares Leben für Gott zu führen. Und in dieser Art und Weise sind all die Gebetsinhalte, die Paulus für die Gemeinden betet oder auch für Einzelpersonen. Da wissen wir nicht, was konkret Paulus für Timotheus und Titus gebetet hat, aber wir können davon ausgehen, dass er das, was er ihnen geschrieben hat, ermahnend geschrieben hat, dass er dafür auch gebetet haben wird. An Philemon ein fruchtbares Glaubensleben. Das sind die Dinge, für die Paulus gebetet hat. Wofür hat Jesus gebetet? Jesus hat auch gebetet. Und das hat mich ein Stück weit zum Erstaunen gebracht. Für Petrus hat er gebetet, dass sein Glaube nicht aufhören möge. Für seine 12 Jünger, Johannes 17, hat er gebetet, dass sie bewahrt werden im Namen des Vaters, damit sie eins werden mit Gott. Bewahrung vor dem Bösen, um Heiligung und um ewig bei Christus zu sein. Und dann sagt Jesus auch noch, ich bete dich nicht nur für diese 12 hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das heißt, Gott hat für dich, Jesus hat für dich gebetet, und das war ihm wichtig, dass du bewahrt wirst in Gott. Es war für ihn wichtig, dass du ewig bei ihm sein kannst. Dafür hat er für dich gebetet. Um Bewahrung vor dem Bösen. Und er hat für dich gebetet, dass du heilig lebst. Wer von uns wird gerettet aufgrund seiner eigenen Kraft? Werden wir vielleicht alle nur deswegen gerettet, weil Jesus für uns gebetet hat? Weil er für uns seinen Vater bat, bitte bewahre all diese Menschen, die an mich glauben werden. Bewahre sie. Ich will ewig mit ihnen zusammen sein. Ich will ewig mit ihnen eins sein, dass der Vater uns deswegen bewahrt, weil er für uns gebetet hat. Vielleicht sollten wir uns mehr in dieses Gebet von Christus mit einreihen, anstatt für ich, mich und meiner mir zu beten. Oder du, dich und deiner dir, weil wir ja auch Fürbitten machen wollen. Ich möchte euch ermutigen, vielleicht sollte ich lieber sagen ermahnen, dass du lernst, diesen Fürbittedienst zu tun, indem du ganz gezielt darauf achtest, was braucht mein Bruder, meine Schwester, wofür ich für sie beten sollte. Was brauchen sie, um in ihren Kämpfen zu bestehen? Mir ist klar, dass kaum einer von uns, von jedem aus der Gemeinde, wissen wird, womit er zu tun hat. Das ist mir schon klar. Und ich werde jetzt von niemandem von euch erwarten, und ich bin auch der Meinung, also was ich erwarte, das könnt ihr sowieso gleich vergessen, aber Gott wird, denke ich, von niemandem von uns erwarten, dass wir immer für alle beten, denke ich, weiß ich nicht. Das Vorbild ist für alle gebetet, aber vielleicht müssen wir nicht für alle namentlich beten. Das hat Paulus wahrscheinlich auch nicht für die Gemeinden getan. Aber vielmehr solltest du die einzelnen Geschwister in der Gemeinde haben, wo du siehst, das sind diejenigen, die brauchen das und das, und ich werde für sie beten. Und du solltest immer einen, mindestens einen in der Gemeinde haben, von dem du weißt, der betet für mich. Und dem kann ich das sagen. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir sind es. Wisst ihr, dass Jesus, ich möchte mit dieser Erkenntnis, auf die ich gebracht wurde, durch einen Bibeltext, ich habe es tatsächlich nicht so wirklich gesehen, Es gibt immer wieder neue Sachen in der Bibel. In Hebräer 5. Ich habe mich vertan. Okay, ich habe leider die Stelle vertan. Ich dachte, es ist Hebräer 5, 17, aber das ist es nicht. An die Hebräer schreibt der Schreiber: Jesus hat durch Bitten und Flehen sein Leben gerettet. Okay, ich finde es jetzt nicht. Jesus hat gebetet, dass der, der ihn retten kann, ihm sein Leben erhält. Und er ist erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Jesus hat in den Tagen, wo er auf dieser Erde gelebt hat, in den Tagen des Fleisches, so heißt es dort wörtlich, mit Tränen, Flehen und Gebet dem dargebracht, der ihn erretten kann aus dem Tod. Und er ist erhört worden. So ziemlich wörtlich. Jesus hat unter Tränen und Rufen, mit Flehen und Bitten dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann, und ist erhört worden. Wenn Jesus gefleht hat unter Tränen, glaubst du, dass du mit ein paar Erwähnungen einer Fürbitte durchkommst? Bist du nicht viel, viel abhängiger von Gott? Der große Unterschied zwischen uns und Jesus ist, er ist erhört worden und ist aus dem Tod wieder auferweckt worden, aufgrund seiner Gottesfurcht, seines vollkommenen Lebens. Das war mir noch nie bewusst, dass Jesus um die Auferweckung, um die Errettung aus dem Tod heraus gebetet hat. Aber danke, Hebräer 5, 7. Nicht 17, sondern 7, das war mein Fehler. Ja, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte, und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Wir werden nicht erhört um unserer Gottesfurcht willen. Niemand von uns hat so viel Gottesfurcht, dass er sagen kann: Gott, aufgrund meiner Gerechtigkeit und meines heiligen Lebens, bitte erhöre mich und rette mich aus dem Tod. Du bleibst für immer tot. Wir werden errettet oder erhört, weil wir im Namen Jesu beten, in ihm sind und in ihm beten. Aber wie dringend brauchen wir die Fürbitte? Und wie wichtig ist es, dass du deinem Nächsten mit der Fürbitte dienst, um ihm dabei zu helfen, in seinen Glaubenskämpfen durchzukommen? Lass uns das immer bedenken und das Lied weiter singen und betend singen: Mach mich zum Diener wie du, o Herr. Lass uns noch gemeinsam stille werden und beten. Himmlischer Vater, danke für dein Wort, das uns so viel belehrt. Und ich denke, es war heute ein Thema, das vielfach nicht so genau Beachtung findet. Also ich meine, es ist wichtig und wir kennen es alle und wir wissen, wie wichtig Fürbitte ist, und doch ist uns manchmal nicht so bewusst gewesen, wofür wir beten sollten. Aber ja, du sagst uns sehr viel in deinem Wort dafür, und ich bitte dich, dass du uns wachrüttelst, dass du jedem Einzelnen zeigst und lehrst, wie wir beten sollten. Lehre uns beten, Herr, recht zu beten, unsere Verantwortung zu sehen, die Verantwortung unseres Nächsten zu sehen und ihn dabei zu unterstützen. Lehre uns, das zu tun. Danke, Herr Jesus, dass du für uns gebetet hast. Es ist so ermutigend zu wissen, dass du gebetet hast bei dem Petrus und auch für uns, dass unser Glaube nicht aufhört und dass dein Vater uns in dieser Welt bewahrt. Wir können sicher sein, dass dein Gebet erhört wird. Bitte, mach auch uns zu Dienern wie du, die so für den Nächsten beten. Amen.